weiß nicht, ob ihr den Palmsonntag-Witz kennt. Vielleicht die einen oder anderen kennen ihn. Für die, die ihn nicht kennen: Vor dem Dom fährt der Bischof mit einem großen schwarzen Mercedes vor. Und da es kein Volvo ist, kann ich die Geschichte jetzt auch erzählen. Vor dem Dom fährt ein Bischof mit einem großen schwarzen Mercedes vor. Die Menge steht ehrfurchtsvoll dabei. Die Kleriker verneigen sich und alle ziehen feierlich den Zug in den Dom. Sagt Fritzchen, der sich das Ganze angesehen hat: Der Verein hat sich aber entwickelt. Angefangen haben sie mit einem Esel. Ein Esel als Dienstfahrzeug. Heute ist Palmsonntag. Erik hat uns schon sehr gut in dieses Thema eingeführt. Palmsonntag, da steckt auch das Wort Palmen drin. Palmen, ein Esel. Und was hat das nun alles mit der Karwoche zu tun, die ja unmittelbar vor uns steht und die jetzt mit der kommenden Woche beginnt? Ihr habt alle wahrscheinlich die Bilder gesehen in der letzten Woche aus Brüssel, wo die ganzen Staatsoberhäupter angefahren sind. Eine Limousine, eine schwarze neben der anderen. So ein ganzer Tross auch von Sicherheitsbeamten mit dem Knopf im Ohr. Ein Riesentross, der da nach Brüssel angefahren ist. Und heute ist Palmsonntag. Ein Esel als Dienstfahrzeug. Und die Palmen? Wenn wir die Berichte von dieser Geschichte in den vier Evangelien lesen, wir werden sie nachher gleich lesen, dann merken wir etwas ganz Besonderes. Wenn man die Evangelien mal durchschaut, scheint es so, als wenn sie beim Schreiben das Tempo verlangsamen, wenn es langsam Richtung Tod von Jesus geht. Normalerweise, wenn wir Biografien lesen, ist eigentlich der Schwerpunkt das Leben von jemand und dann vielleicht am Schluss noch irgendwie etwas Kurzes über den Tod. In den Evangelien ist das ganz anders. Wir werden nachher den Text aus Matthäus lesen und wir lesen den in Matthäus 21 und manche von euch wissen, dass es bis Matthäus 28 geht. Das heißt, ein Viertel des gesamten Matthäus-Evangeliums kümmern sich um die letzten Tage von Jesus. Ist also wie wenn das immer langsamer wird, immer intensiver, immer detaillierter, wenn es Richtung Ende des Lebens von Jesus geht. Und deshalb können wir auch davon ausgehen, dass es eine besondere Bedeutung hat, was da alles geschehen ist. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass wir die Karwoche haben, um darüber nachzudenken. Nicht einfach nur so drüber zu rennen, sondern wie es die Evangelisten getan haben, wie so entschleunigen, sagt man heute, wie langsamer machen und sich mal wirklich überlegen, was hat das wirklich zu bedeuten. Jemand hat mal gesagt, es stimmt natürlich nicht ganz, aber so der Spur nach schon etwa, hat gesagt, die vier Evangelien sind letzten Endes nichts viel anderes als die Kreuzigungsgeschichte mit einer sehr langen Einleitung. Es kommt ungefähr hin. Also ein großer Schwerpunkt der Evangelien ist das Leben, ja, aber besonders eben auch der Tod und die letzten Tage von Jesus Christus. Und heute beginnt ja die Karwoche, so wie wir das im Deutschen nennen, die Woche, die Passionswoche, würden vielleicht andere sagen, die Woche vor Ostern, wo wir uns das Leiden, das Sterben und dann am Ostersonntag natürlich auch das Auferstehen von Jesus ganz neu vergegenwärtigen und darüber nachdenken. Und es ist auch für uns gut, wieso die Bremse mal anzuziehen, jetzt in dieser Woche zu entschleunigen und so ähnlich wie die Evangelisten nachzudenken, was war in diesen letzten Tagen? Nehmt euch doch vielleicht auch die Zeit, es in diesen Tagen das mal nachzulesen in den vier Evangelien. Was ist da passiert? Den Einstieg, wenn ihr nicht wisst, wo ihr einsteigen sollt, ist genau der Text von heute. Das ist der Beginn der Karwoche, das ist der Beginn der Leidenszeit von Jesus Christus. Und wir möchten uns heute im Gottesdienst Zeit nehmen, diesen Startpunkt der Karwoche zu erleben. Wir werden am Karfreitag den Gottesdienst haben, wo wir gemeinsam über den Tod Jesu nachdenken, an Ostern über seine Auferstehung und sein Leben. Und es ist gut, wenn wir diese Woche dazu nutzen, dazu uns Gedanken zu machen. Und wir lesen jetzt heute also den Text in Matthäus 21. Matthäus 21, das sind die ersten 11 Verse. Das ist in den Bibeln, wenn ihr sie da habt, ist das die Seite 29. Und eben euch fällt auf, wir sind in Kapitel 21. Es kommen noch 7 über diese 7 letzten Tage. Als sie nun in der Nähe von Jerusalem kamen, und sie ist Jesus mit seinen Jüngern, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus 2 seiner Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, also Bethphage, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Jetzt kommt also schon der Esel als Dienstfahrzeug ins Spiel. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf seiner oder ihrer. Sogleich wird er sie, also diese Eselin mit dem Fohlen, wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, jetzt kommt ein Zitat einer alttestamentlichen Prophetie, die das vorhergesagt hat, das geschah aber, damit erfüllt wird, wie gesagt, ist durch den Propheten, der da spricht, das ist Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen, legten ihre Kleider darauf und setzte sich darauf. Noch haben wir nichts von Palm. Das Ding heißt ja Palmsonntag, und nichts von Palm gehört, das kommt es dann gleich. Aber eine große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg. Andere, jetzt kommt's, hieben Zweige von den Bäumen, Palmen, und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist er? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Das ist der Text von Palmsonntag, der Text des Einzugs in Jerusalem. Und vielleicht ist euch beim Lesen eines aufgefallen. Dieser Text enthält, zumindest im Sinne von einer Lehre, keine Aussage von Jesus. Jesus tut es hier, er sagt seinen Jüngern: Holt diese Eselin mit ihrem Fohlen, und er bittet sie, das zu tun, aber Jesus gibt in dieser Geschichte keine Erläuterung, warum er das jetzt so macht und welche Bedeutung das hat und was er sich dabei gedacht hat. Es ist eigentlich keine Lehre in dem Sinn, direkt von Jesus hier. Und dennoch werden wir sehen, dieser Text hat eine ganz tiefe und auch sehr gute Bedeutung für uns, gerade auch im Vorfeld von der Karwoche. Ich denke, wir sollten verstehen, was hier passiert, um zu verstehen, was in der Woche darauf, also bis Ostern, geschehen wird. Und es ist auch interessant, dass alle 4 Evangelisten diese Geschichte haben. Ich habe es jetzt aus Matthäus gelesen, ihr könntet sie genauso in Markus, in Johannes und in Lukas ebenso lesen. Und selbst Johannes, von dem man manchmal sagt, er hat nur das geschrieben, was die anderen noch nicht geschrieben haben, auch er wiederholt diese Geschichte. Auch der Lukas, von ihm wissen wir ja, dass er den Bericht seines Evangeliums an einen Griechen geschrieben hat, der eigentlich mit dieser ganzen jüdischen Tradition ganz wenig zu tun hat. Auch er beschreibt diese Geschichte. Und selbst der Markus, der ja immer so ganz zackig und kurz und nur das Allerwichtigste schreibt, immer sehr zusammengefasst, ganz kurze Sätze, nur das Wichtigste, wenige Kapitel in seinem Evangelium, auch er hat diese Geschichte mit darin. Das zeigt mir schon, diese Geschichte hat Bedeutung. Sie möchte uns etwas sagen. Auch wenn die Botschaft nicht so richtig herausschreit aus diesem Text, weil Jesus, wie gesagt, es gar nicht so richtig erläutert, hat es eine Bedeutung. Was ist nun das Umfeld dieser Geschichte? Wir befinden uns ja kurz vor dem jüdischen Passafest. Ostern, auch die Kreuzigung von Jesus, fand ja statt in Jerusalem im Umfeld des Passafestes. Und es war eines der größten Feste überhaupt in der jüdischen Tradition für die Juden. Und damit sind eine ganze Reihe von Feierlichkeiten auch verbunden. Leute haben sich richtig vorbereitet auf dieses Passafest. Und man fand es wichtig, alle, die sich das leisten konnten, alle, die sich das irgendwie ermöglichen konnten, haben versucht, auch in Jerusalem zu sein an diesem Tag. Man ist wie so eine Art hingepilgert und hat versucht, in Jerusalem zu sein. Und in dieser Zeit war Jerusalem eingeteilt in 10 Heiligkeitszonen. Es gab sozusagen das ganz Heilige in der Mitte und dann wie so Kreise, 10 verschiedene Heiligkeitszonen außen herum, die äußeren Stadtteile Jerusalems. Und man hat sich praktisch langsam diesem Zentrum genähert, ist langsam nach Jerusalem reingegangen. Man ist nicht einfach reingefahren, das Auto abgestellt und dann waren wir da, sondern man ist langsam in die Stadt gegangen, auch im Bewusstsein, man nähert sich jetzt diesem Heiligen, fast schon dem Allerheiligsten letzten Endes dann in der Mitte von Jerusalem. Und es gab dann verschiedene Bäder, die Menschen auch genommen haben. Und Betphage, das ist ja hier die Stadt, die erwähnt ist hier oben, Betphage, die Stadt, wo Jesus diese Eselin holt, die ist ganz außen. Das ist also eine Stadt im Außenbezirk von Jerusalem, wo also das begonnen hat mit diesen Waschungen, mit den Bädern, mit dem Vorbereiten auf die Reise hin in die Stadtmitte. Und das, die Vorstellung damals war so, wenn man sich jetzt so gewaschen hat, so ein rituelles Bad, war man rein. Aber das, was natürlich jetzt noch passieren konnte zwischen dem Außenbezirk und dem Zentrum, war ziemlich selbstverständlich, die Füße konnten natürlich noch dreckig werden, wieder unrein werden. Da kommen wir nachher noch zu diesen Palmen, welche Bedeutung die da vielleicht dann haben konnten. Und eben um diese Füße zu schützen, hat man diese Straßen, wo die Pilger dann so nach Jerusalem eingezogen sind, immer wieder gefegt, mit so Zweigen sauber gemacht. Und die etwas frommeren Juden sind dann auch in der Mitte gegangen, weil dort die Chance größer war, dass es sauber war wie an den Rändern. Man hat also versucht, sich außen an der Stadtgrenze sozusagen zu reinigen und sich möglichst nicht mehr so sehr zu verunreinigen, wenn man in die Stadt hineingeht. Nun, manche Kommentare, wenn sie über diese Geschichte sprechen, interpretieren diese Kleider, die die Leute auf den Weg gelegt haben, heute würde man sagen, so eine Art roten Teppich, also so das, wo die Entourage dann so durchgeht und man hat praktisch so den roten Teppich. Ich denke, man ist sich heute eigentlich eher einig, dass das mehr zu tun hat mit diesem Gedanken der Reinheit, also sich nicht mehr zu verunreinigen auf dem Weg in die Stadtmitte hinein. Wenn wir den Text lesen, fällt uns noch was auf. Ist es denn nur ein Esel? Worauf reitet Jesus? Ein Esel und das Fohlen, also das Kind, das Baby von dieser Eselin. Er lässt auch beide holen. Den erwachsenen Esel genauso wie den jungen Esel. Und auch da ist er sogar zitiert hier in Vers 6, ist es noch einmal beschrieben. Das Zitat aus Sacharja 9, Vers 9 sagt der Tochter Zion, sieh dein König, kommt zu dir sanftmütig und reitet es nicht nur auf einem Esel, sondern auf einem Esel und einem Füllen. Er reitet wie so auf beiden Tieren. Man geht natürlich davon aus, dass er nicht gleichzeitig auf beiden getan hat. Aber einmal hier, einmal dort. Er hat wahrscheinlich auch eine gewisse Strecke zurückgelegt auf diesem Fohlen, also auf diesem jungen Eseltier, das dort mit dabei war. Und wenn wir dann noch vielleicht berücksichtigen, dass in der Mishnah, das ist so die Hauptschrift der jüdischen Religion oder des Verständnisses, was Religion damals bedeutet, dass da festgelegt war, dass selbst wenn man über einen Friedhof gegangen wäre, was ja das Unreinste überhaupt damals in der jüdischen Vorstellung war, auf einem starken, großen Tier konnte man sich nicht verunreinigen. Aber sobald das Tier schwach war, war diese Verunreinigung möglich. Und so war die Tatsache, dass Jesus hier nicht nur auf einem Esel, sondern auch auf einem Füllen, also auf einem schwachen, kleinen Tier reitet, war jetzt in der jüdischen Denke die Chance relativ groß, dass Jesus sich hier verunreinigt, auf diesem schwachen, kleinen Tier. Und deshalb diese Kleider und auch die Zweige zu legen, um dieses möglichst nicht zu haben, also dass möglichst er sich nicht einmal verunreinigt, nachdem er oder wenn er einzieht in diese Stadt. Um ihn also von der Reinheit zu schützen. Und wenn sie die Leute sich so einsetzen für Jesus, dann müssen wir auch bedenken, noch einmal den Zusammenhang des Passafestes. Das Passafest, ihr wisst, was das vielleicht, oder könnt euch daran erinnern, im Alten Testament, was das Passafest eine Bedeutung hatte. Das Passafest war ja die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Die Befreiung von der Versklavung und die Möglichkeit, in die Wüste zu gehen und auszuziehen. Die Befreiung von der Gefangenschaft und gleichzeitig die Errettung der Juden, diese Geschichte mit dem Blut an den Pfosten, die Juden errettet, raus aus der Gefangenschaft und in das Land, das ihnen Gott letzten Endes dann gegeben hat. Und in den Jahren vor Jesus hier hat dieses Passafest immer mehr auch so eine politische Dimension bekommen. Denn was war zur Zeit Jesus? Da war nicht die Gefangenschaft in Ägypten, aber es war die Besatzung durch die Römer. Und wir kennen das aus vielen Geschichten in der Bibel und auch aus vielen Berichten der damaligen Zeit. Die Römer haben ja ziemlich fürchterlich geherrscht, auch gerade in dem Gebiet von Israel. Sie hatten im Prinzip regelrechte Unterdrückung, sie haben Steuern erhoben, die Leute regelrecht ausgebeutet haben. Und die römischen Kaiser haben sich ja auch als König und auch als Gottheit verehren lassen, was natürlich für die Juden eigentlich undenkbar war. Das heißt, ähnlich wie im Alten Testament das Volk unter den Ägyptern gelitten hat, hat das heutige, also zur Zeit Jesus, das israelische Volk gelitten unter der römischen Besatzung. Und so hat dieses Fest ein bisschen diesen Touch bekommen, so wie damals wir aus Ägypten ausziehen konnten, uns befreien konnten von der Gefangenschaft. Irgendwann kommt einer und der wird uns befreien von dieser römischen Unterdrückung und römischen Gefangenschaft. Irgendwann kommt einer und wird uns da befreien. Das war diese Messias-Erwartung. Einer kommt und schenkt uns die Freiheit, politisch gesehen, von der römischen Besatzung. Und so hat sich mehr und mehr diese Erwartung aufgebaut. Da kommt einer, der uns befreit. Da kommt einer, der die Römer endlich nach Hause schickt, nach Rom, und wir wieder in Israel unsere eigene Regierung, unseren eigenen König haben können. Jetzt auch in der Karwoche, lest mal die Geschichten der König der Juden, also der eigentliche König, der Herodes, es war eine Witzfigur, den gab es halt auch, aber eigentlich waren die Römer, waren die Herrscher über das Land. Wenn er mal die Passionsgeschichte vor dem Gesichtspunkt liest, ist ganz interessant. Es gibt ihn zwar, diesen König, aber zu sagen hat er eigentlich nichts. Es war mehr so eine Figur, die eben auch existierte. Die eigentlichen Herrscher waren die Römer, sehr verhasst. Ihr kennt die Geschichten mit den Zöllnern, die dann praktisch mit den Römern kollaboriert haben und diese Steuern eintreiben mussten. Also verhasst, richtig regelrechte Feindschaft. Und so war die Erwartung, wann kommt derjenige, der uns hier befreit? Sie sehnten sich nach diesem Messias. Und so kam Jesus in diese Stadt auf diesem Esel mit dieser Erwartungshaltung, die er in der Bevölkerung war. Und er war ja 3 Jahre lang mit den Menschen unterwegs gewesen, dort in dieser Gegend. Und er hatte vieles getan, was so diese Hoffnung geschürt hat. Vielleicht ist das der, der uns befreit. Er hat Kranke geheilt. Er hat sehr ansprechend und mitreißend gepredigt, hat die Leute angezogen. Er war jemand, dem man zugehört hat. Er hat Wunder getan. Er ist aufgetreten, auch gegen die religiöse Leiterschaft, gegen die Pharisäer, hat da auch Stellung bezogen. Und dann haben die Leute gedacht, vielleicht ist er derjenige, der uns befreit. Und das am Passafest, wo ja diese Hoffnung ohnehin schon da war, wann kommt endlich der, der uns von den Römern befreit? Und dann sagt er ja auch noch, als er hier diese Eselin und sein Fohlen bestellt sozusagen, sagt er, wenn die euch fragen, dann sagt einfach, wo steht es, der Herr bedarf ihrer. Nun, für einen Juden gibt es eigentlich für das Wort der Herr nur eine Bedeutung, des Gott. Also wenn ein Jude sagt, der Herr, Jahwe, dann ist keine Frage, von wem man spricht. Das ist Gott. Das heißt, Jesus bestellt diese Eselin und ihr Füllen mit der Aussage, Gott braucht es jetzt, diese beiden Tiere. Gebt sie mir, weil Gott sie jetzt brauchen möchte. Und damit die Leute auch wirklich verstehen, zitiert hier nochmal explizit der Matthäus auch Sacharja 9, Vers 9, wo das ja vorhergesagt ist, dass der König einziehen wird auf diesen Eseln. Der Herr braucht sie. Da stand wahrscheinlich ein römischer Soldat daneben, der hat nicht viel verstanden. Der hat wahrscheinlich weitergelaufen, hat da gar nicht große Achtung drauf gegeben. Ich könnte mir vorstellen, so ein deutscher Tourist steht daneben, macht Bildchen von den Eseln, findet es irgendwie nett, versteht auch überhaupt nicht, was Sache ist. Natürlich damals noch keine Bilder gemacht. Aber ein Jude, der das hört, der Herr braucht das Tier, das ist wie so, Gott, es geht um Gott. Er ist da, Jahwe braucht das für irgendetwas, was jetzt kommen soll, diesen Einzug in Jerusalem. Und deshalb auch noch verstärkt vielleicht diese Hoffnung, jetzt geht's los. Also der Herr kommt dann mit diesem Esel und mit diesen beiden Eseln und jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt passiert. Die stürmen alle dahin, die wollen alle irgendwie dabei sein, stehen an der Straße, jubeln, begeistern, da, jetzt ist was los. Ist ja überraschend, in den Geschichten vorher, wo Jesus durch die Dörfer zog, hat er häufig auch Ablehnung erfahren, hat er häufig auch gar nicht so diese Begeisterung ausgelöst in der Bevölkerung. Und dieser Einzug in Jerusalem, das war so richtig wie so elektrisch. Jetzt passiert was, jetzt kommt irgendwas. Jetzt ist es soweit und die Leute waren sogar bereit, ihre letzten Hemden, also buchstäblich Hemden auszuziehen und hier Jesus den Weg zu bereiten, dass der Esel drüber laufen kann und sich Jesus möglichst nicht nochmal verunreinigt. Sie riechen fast so wie diesen Duft dieser Befreiung. Jetzt kommt's. Jetzt wird etwas geschehen. Und dann singen sie Hosianna. Weiß jemand, wir singen häufig Hosianna in Liedern. Wisst ihr, was Hosianna heißt? Was heißt Hosianna? Wir haben wahrscheinlich 100 Mal schon gesungen. Was heißt Hosianna? Genau. Man denkt immer, es heißt sowas wie Ehre sei Gott oder so. Hosianna heißt Herr, hilf doch. Also eine Bitte, eine Bitte, die formuliert wird, hilf doch Herr, heißt Hosianna übersetzt. Interessant, wenn wir Lieder singen mit diesem Text Hosianna, den wir eher so im Sinne einer Anbetung und vielleicht Ehre erweisen singen, so kennen wir das Wort vielleicht heute, aber eigentlich damals gebraucht und so heißt es auch übersetzt, heißt hilf doch Herr. Das heißt, jetzt zieht hier Jesus mit dieser Eselin ein, mit diesen beiden Eseln, und die Leute stehen nebendran und sagen, hilf doch, mach's jetzt, jetzt kommt's doch hoffentlich endlich. Also es ist nicht nur, dass sie einem König zujubeln, sondern da ist nochmal so diese Erwartung, jetzt kommt der Herr und hilft. Jetzt muss doch irgendwas letzten Endes geschehen. Es gibt noch zwei Details aus dieser Geschichte, die das nochmal unterstreichen. In unserer Zeit ist Esel ja eben eher ein Schimpfwort als jetzt vielleicht was Schönes. Wir denken ein Pferd oder so, das ist ja vielleicht was. Aber ein Esel, wir müssen wissen, dass wir da heute so denken, aber dass das vielleicht gar nicht unbedingt stimmt. Also ich bin kein Biologe, aber ich habe gelesen, dass Esel eigentlich mindestens so intelligent sind wie Pferde und die immer nachdenken, ob das jetzt auch Sinn macht. Wenn man Pferd irgendwie ein Signal gibt, dann geht es, weil der Herr da oben ja das schließlich sagt. Der Esel denkt nach und sagt, was will denn der Blöde, das mache ich gar nicht. Das heißt, der Esel hat eine eigene Meinung und das empfinden wir dann als stur oder als störrisch. Das ist also das Bild, das man vom Esel hat. Das ist aber eigentlich nicht Doofheit und Dummheit, sondern eigentlich Intelligenz von dem Tier. Sagt man, weiß ich nicht. Aber was ich sicher weiß, ist, dass Esel im Alten Testament ein königliches Tier waren. Wir lesen von David, von Salomo, die auf Eseln geritten sind. Also für uns ist Esel heute vielleicht eher so ein Arbeitstier. Ein bisschen dümmlich, der macht es schon, was man ihm sagt und dann ist gut. Das Pferd ist dann so dieses edle Ding. Damals durchaus anders. Also Esel war auch ein königliches Tier. Das heißt, wenn Jesus auf einem Esel reitet, ist das durchaus auch die Aussage, hier kommt ein König. Hier kommt einer, der ein König ist. Und dann das Zweite. Ist euch aufgefallen, von woher Jesus nach Jerusalem einreist sozusagen. Ein Schlüsselwort, das auch jedem Juden sofort alle Alarmglocken haben läuten lassen. Wir Deutsche lesen drüber und sagen, ja, es könnte ja was anderes sein. Das ist das Wort Ölberg. Betfage am Ölberg. Sagen wir, ja, könnte auch irgendein anderer Berg, Matterhorn oder sonst was sein, so wurscht. Für einen Juden war sonnenklar von den Prophetien her, der Messias kommt vom Ölberg. Daher kommt der Messias nach Jerusalem. Das heißt, wenn ich jetzt Jude wäre, würden mir alle Alarmglocken, alle Warnlampen angehen und ich würde sagen, da ist was Besonderes los. Da kommt einer auf dem Esel, der kommt vom Ölberg her. Jetzt Hosianna, Herr, hilf, jetzt muss was passieren. Jetzt wird etwas geschehen. Jesus kommt also gar nicht unbemerkt in die Stadt. Und ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass Jesus sich auch gar nicht wehrt dagegen. Er sagt jetzt nicht, jetzt hört doch mal auf mit dem, schon gut, ich bin ja Jesus. Er lässt es geschehen. Er kommentiert es eigentlich gar nicht in der Geschichte, dass die Leute so begeistert sind. Und wir müssen davon ausgehen, dass es auch irgendwie wie rumging, wie Lauffeuer. So die Buschtrommel, da kommt er, jetzt kommt er. Es ist davon die Rede, dass viele Leute an der Straße standen und dann eben ihre Kleider ausgezogen haben, um dem Esel den Weg zu machen. Das muss sich rumgesprochen haben, das muss die große Attraktion gewesen sein. Heute ist das los. Wir wissen nicht genau, wie das war, es gab ja noch keine Handy und WhatsApp, aber auf jeden Fall haben die Leute das irgendwie weitergereicht. Ganz schnell haben die das verstanden, hier ist was los, hier tut sich etwas. Und jetzt komme ich zum Titel des Gottesdienstes, also dieser Predigt. Ich habe geschrieben Palmsonntag und plötzlich ist Jesus ganz anders. Das waren die Erwartungen, mit denen er eingezogen ist, die Erwartungen, die die Leute hatten. Und Jesus wird sie enttäuschen. Er wird niemand aus dem Land jagen. Er wird keine Regierung neu besetzen und sich auf den Thron setzen. Er wird noch nicht mal das System stürzen. Dieser Jesus, der da einzieht, den wird man im Gegenteil in die Enge treiben, ihm den Prozess machen. Man wird ihn, und das ist genau die Karwoche, die jetzt ja kommt, man wird ihn foltern und man wird ihn im Endeffekt ans Kreuz nageln. Ein grausamer Tod, der Jesus bevorsteht. Und diejenigen, die jetzt noch Loblieder gesungen haben, und Herr, komm und hilf, eine Woche später schreien wahrscheinlich ähnliche oder dieselben Leute, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie konnten damit nicht umgehen. Jesus hat sie enttäuscht. Wir erwarten manchmal Gott so als groß und erlebbar und irgendwie riesig, starker Held. Das ist sicherlich eine Facette von Gott und wir glauben an seine Größe und seine Allmacht und dass er alle die ganze Welt und das Weltall alles in seiner Hand hält. Und doch kommt hier Jesus auf einem Eselsfohlen sogar in die Stadt. Jesus hat sie und wird sie enttäuschen. Die Frage ist, und die hat der Erik bei der Einleitung schon gestellt, Jesus zieht ein in unsere Geschichte in Israel, in Jerusalem. Die Frage für diese Karwoche, die jetzt vor uns ist, ist, zieht Jesus ein in unser Leben? Zieht er ein in unser Leben? In der Adventszeit, vergangenen Advent, hatten wir das Thema, der König kommt. Erinnert euch, wir hatten das auch in der Dekoration, der König kommt. Und dieses Thema zieht sich von der Geburt Jesus weiter bis jetzt kurz vor seinem Tod. Der König kommt, er zieht ein und die Frage ist, zieht er denn auch bei mir ein? Mir gefällt dieses Lied von Paul Gerhardt, das ja in manchen Weihnachtsoratorien vorkommt, wo Paul Gerhardt zitiert, wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? Diese Frage stellt sich auch jetzt heute am Palmsonntag. Jesus zieht ein, und die Frage ist, wie empfangen sie ihn? Erik hat darüber gesprochen, Menschen, die damals dabei waren, wir, die wir das jetzt im Nachhinein davon lesen und auch den größeren Zusammenhang haben dürfen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? Jesus ist nicht einfach so in die Welt gekommen, wie halt viele anderen auch. Gute, schlechte, Wohltäter, Tyrannen, so war halt auch da. Jesus kam und er will letzten Endes zu mir kommen. Einziehen nicht nur in dieser Geschichte in Jerusalem, sondern einziehen in mein Leben. Persönlicher Retter, persönlicher Herr, Erlöser. Und da wird dann auf einmal diese Geschichte des Palmsonntags und auch die Geschichte der Passionszeit, also sein Leiden, sein Sterben, wird auf einmal nicht nur einfach so eine historische Tatsache, das war halt so und es ist geschehen, sondern da ergibt sich immer die Frage, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Passiert das bei mir? Erlebe ich das bei mir? Nehme ich es für mich persönlich auch an? Wir werden uns in wenigen Tagen daran erinnern, Jesus stirbt. Kreuz. Sein Blut vergossen für mich. Sein Leib gebrochen für mich. Und wenn ich dieses für mich nicht dranhänge, dann bleibt es sehr theoretisch. Sein Blut, sein Leib, ja, das war so. Die Frage ist, wie wir Jesus begegnen. Er interessiert sich für unser Leben. Er möchte einziehen, auch in unser persönliches Leben. Er möchte als König einziehen, auch in mein Leben. Und König heißt gleichzeitig ja auch die Herrschaft übernehmen für mich und für mein Leben. Ich bitte euch sehr, dass wir diese Karwoche, die jetzt vor uns liegt, dazu nutzen. Irgendwo mal Stille. Vielleicht habt ihr mal ein paar Minuten Zeit, einen Spaziergang zu machen, während die Autofahrt uns gerade nicht so interessant ist. Denkt mal drüber nach, was es eigentlich wirklich bedeutet. Jesus zieht ein. Zieht er auch bei mir persönlich ein? Und welche Rolle spielt er, wenn er einzieht in meinem Leben? Wir können uns noch überlegen, was vielleicht ein römischer Soldat gedacht haben mag, der das jetzt gesehen hat. Stellt euch vor, da steht einer daneben, so ein Römer, der versteht ja nichts von Passau und von Auszug aus Ägypten. Das sagt ihm ja gar nichts. Und da auf einmal Esel und Kleider auf dem Boden und Palmen. Ich denke, er hat wahrscheinlich von Tuten und Blasen nichts verstanden. Aber er hat vielleicht eine Assoziation gehabt, die Leute damals durchaus hatten. Es war üblich, nach einem Feldzug kam der König oder der Feldherr zurück in die Stadt. Typischerweise hat man zwei Pferde genommen, die den gezogen haben. Blitzender, blinkender Wagen, alles war blitzblank sauber. Und dann zieht dieser Herrscher oder dieser Feldherr ein. Hinter ihm gleich die bewährten Soldaten, die mitgekämpft haben. Und typischerweise dahinter das besiegte Volk in Ketten, also angekettet und demütigend mussten die da hinterherlaufen, irgendwie gefesselt, um zu zeigen, hier hat jemand gewonnen. Und das haben die Römer sehr gerne gemacht, um auch der ganzen Welt zu zeigen, also wenn ihr uns angreift, das lohnt sich ja schon gleich gar nicht. So werdet ihr enden. Wir sind die Sieger. Ich weiß nicht, ob der römische Soldat wahrscheinlich das nicht mal seinem Vorgesetzten gemeldet hat, dass da ein Esel gelaufen ist, hat ihn wahrscheinlich nicht so interessiert. Aber wenn wir das Bild mit dem Einzug von den Feldherren denken, hier zieht Jesus auf einer Eselin und auf einem Fohlen ein. Das war eigentlich nicht so sehr königlich, auch wenn es diese Facette durchaus auch hat, wie wir gesagt haben. Und hintendran war nicht tolle Soldaten und die ja gewonnen haben, sondern es heißt ja in unserem Text, dass da Männer und Frauen und Kinder, die waren alle dabei. Das war das Gefolge von Jesus. Vielleicht sind sogar die Zöllner mitgelaufen, die Jesus nachgefolgt sind und die in seinem Ruf gefolgt sind. Das war kein Siegeszug. Es war Jesus Christus, der mit Fischern und Zöllnern, Frauen und Männern, Kindern dort eingezogen ist, die ihre Kleider auf die Straße werfen. Eigentlich fast ein bisschen ein groteskes Bild. Jesus zieht ein und es ist aber nicht so pompös wie so ein Siegeszug. Ich habe mir gedacht, vielleicht kennen wir das manchmal in unserem Leben auch. Es ist irgendwie so harmlos, so klein, so unscheinbar. Da hätten wir gehofft und denken auch, dass Gott doch tun könnte. Und dann ist es irgendwie so, wie wenn er als Esel durch unser Leben reitet, jetzt im Bild gesprochen. Da stehe ich immer noch vor meinem Scherbenhaufen in meinem Leben, vielleicht eine Beziehung kaputt gegangen. Sorgen, die jetzt nicht die Besatzungsmacht betreffen, wie in unserem Fall hier, aber andere Sorgen in unserem Leben. Du weißt vielleicht auch nicht finanziell, wie es weitergehen soll. Du schaust den Fernseher und siehst die Nachrichten, die wir in den letzten Tagen auch wieder bekommen haben. Alles scheint wie so aus den Fugen geraten zu sein. Terrorattacken wie vor wenigen Tagen in Istanbul, verrücktes politisches Geschehen, Katastrophen, auch jetzt wieder ein Flugzeugabsturz gestern in Russland. Und wir denken, und es kommt der Esel. Es wird mir doch ein Pferd und Macht und Stärke. Und Jesus kommt auf seinem Esel. Du weißt eigentlich genau, dass Gott mit einem Wort alles 180 Grad drehen könnte und alles verändern könnte. Du glaubst das, dass Gott der Herr und der König ist. So Friede, Fürst, Gott, Held. Und dann schaust du in dein Leben und dann erinnert es vielleicht mehr an diese Geschichte. Ein Esel, ein Fohlen, Kleider auf dem Boden, nichts passiert. So, als würde Jesus, wie jetzt im Bild gesprochen, eben als Esel in meinem Leben durchreiten und nicht mit dem Pferd, mit dem Kriegspferd. Und um genau an dieser Stelle dann nicht irgendwie zu verzweifeln oder zu zerbrechen letzten Endes, ist es gut, wenn wir diese Passionszeit bewusst erleben, wenn wir, was ich vorher schon mal sagte, wie so entschleunigen und uns vergegenwärtigen, was da wirklich passiert ist. Wenn wir zu schnell oberflächlich drüber schauen und gleich bei Ostern oder Karfreitag sind, dann ist Jesus ja im Prinzip derjenige, der gescheitert ist, gekreuzigt am Ende, es war fertig. Wenn wir aber genau hinsehen, wenn wir fragen, was das wirklich war, dann werden wir merken, obwohl Jesus gekreuzigt wurde, war das nicht das Scheitern, sondern es war eigentlich der Sieg, der Triumph letzten Endes. Es beginnt hier mit dem Esel, es endet am Kreuz, aber es ist ein Triumph. Es ist der Sieg, den Jesus für uns alle erringt. Zwei Botschaften möchte ich euch noch mitgeben aus diesem Text, die mir etwas entgegenkommen aus diesem Text. Gottes Lösungen ist das Erste, sind nicht immer unsere Lösungen. Also ich wäre wahrscheinlich nicht auf einem Esel und einem Fohlen nach Jerusalem reingeritten. Sie sind nicht immer unsere Lösungen, aber sie sind eigentlich viel besser. Die Menschen in Jerusalem sahen ihre Lebensumstände, die Besatzungsmacht der Römer, als das Problem. Und es war ihr Traum, dass endlich jemand kommt, der dieses Problem behebt. Und wäre das für Gott das größte Problem gewesen, dann hätte er sicherlich jemand schicken können, so einen Herrscher vom Typ David oder der junge Saul, so einen Kriegsmann, der mal endlich mit diesen Römern aufräumt. Hätte Gott tun können. Wenn das größte Problem damals gewesen wäre, so religiöse Mittelmäßigkeit, nicht so richtige Begeisterung zum Glauben, hätte Gott einen Propheten so vom Typ Elia, Elisa schicken können. Aber das Problem bestand nicht darin. Das Problem bestand darin, dass die Menschen von Gott getrennt sind und getrennt waren. Und deshalb schickt er nicht Elia und auch nicht den David, sondern Jesus, seinen Sohn. Er kommt. Und er schafft die Lösung für dieses Problem, nämlich die Errettung, die Erlösung der Menschheit. Gott wird sich auch um unser Leben kümmern. Er wird eingreifen, auch wenn es ganz anders ist, wie wir es uns erwartet haben. Gott, manchmal wie ein Esel in unserem Leben, so empfinden wir das. Aber wir werden im Nachhinein verstehen, was es vielleicht bedeutet. Wir können jetzt, also morgen, wirst du auf heute zurückschauen können und schon eine andere Perspektive auf heute haben. In 20 Jahren, wenn wir noch leben, wirst du auf das Jetzige, die nächsten Jahre zurückblicken können und das ganz anderen Blick haben auf das, was in diesen 20 Jahren geschehen ist. Wenn wir mittendrin sind und die Perspektive des mit dabei sein haben, ist es immer etwas schwer, Gott zu verstehen. Aber wir möchten auch aus dieser Geschichte lernen, er handelt, er greift ein, viel besser, als wir uns das vorstellen können. Und das Zweite, wir können Gottes Handeln oft nur im Nachhinein verstehen. Im Rückblick, morgen sehen, was heute ist, nächstes Jahr sehen, wie dieses Jahr gegangen ist. Wenn wir das ganze Bild haben, lasst uns auch in dieser Geschichte das ganze Bild inklusive Karfreitag und Ostern sehen. Nicht nur der Esel, der einzieht, Jesus auf dem Esel nach Jerusalem, sondern er auf dem Weg zu seinem Tod. Er auf dem Weg, die Erlösung zu schaffen für uns. Er auf dem Weg, den Satan letzten Endes endgültig zu besiegen. Und plötzlich heißt der Titel, ist Jesus ganz anders. Uns geht es manchmal wie den Israeliten damals. Unsere Erwartungen werden vielleicht enttäuscht. Jesus kommt so anders. Nicht in der Limousine, sondern auf dem Esel. Jesus ist manchmal anders in unserem Leben, als wir es uns wünschen und denken, aber er ist da. Er ist und bleibt ein starker Gott. Er ist und bleibt der Hirte, der uns auch zu guten Weiden führt. Er ist und bleibt der König auch in unserem Leben, wenn wir ihn einlassen. Und deshalb ist es die Frage, wie soll ich dich empfangen? Und wie begegnen dir? Wir beten noch.